Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In Andalusien ist die Linke auf dem Land stärker als in den Großstädten. Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Die Erinnerung an die Franco-Zeit, die Ausbeutung, das ist immer noch da. Deshalb sind die Leute hier eher links, eher sozial eingestellt.
Ja klar, in Andalusien wird ab und an auch mal links gewählt. Aber im Allgemeinen gilt die autonome Region als die Hochburg der Rechten in Spanien. Die rechtsextreme Partei Vox verspürt hier und in ganz Spanien gerade extremen Rückenwind, sodass Premier und Sozialist Pedro Sánchez die Parlamentswahl vom Ende des Jahres auf den 23. Juli hat vorverlegen lassen, nach den für ihn ernüchternden Ergebnissen bei der Regional- und Kommunalwahl im Mai. Früher wählen, ob's was bringt? Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Auf jeden Fall gibt es sie noch, die Linksabbieger in Zeiten des aktuell beobachtbaren Rechtsrucks in Spanien. Zum Beispiel gibt es so ein kleines, freches andalusisches Dorf, wo sie sowieso nur ihr Ding machen. Fuentes de Andalucía ist so eine Art Gallierdorf im Feindgebiet, wo die Linke auf der Gewinnerstrecke ist, notfalls übrigens auch Sarah Wagenknecht Asyl bekommen könnte, solange sie kein Spanisch lernt. Die konservative Rechte auf jeden Fall bekommt hier kein Bein auf den Boden. Unser Autor Michael Franzen dafür beide.
Zwölf Uhr, Zeit für die Siesta, die Mittagspause. In Fuentes de Andalucía, dem verschlafenen Provinzstädtchen rund 60 Kilometer östlich der andalusischen Landeshauptstadt Sevilla. Wer kann, flüchtet vor der Mittagssitze in den Schatten. Nur im alten Mädchenkonvent herrscht emsige Betriebsamkeit.
Hola.
Ana Sanchez hat keine Zeit für eine Siesta. Schließlich habe der Tag nur 24 Stunden, meint der Wirbelwind lachend. Früher drückten in den alten Gemäuern Töchter aus besserem Hause die Schulbank. Inzwischen gehen hier die Anfang 60-Jährige und fünf weitere Freiwillige ein und aus, um Bedürftigen in der 7.300 Einwohnergemeinde zu helfen.
Desde siempre, desde toda la vida que yo conozco, Fuentes es el pueblo muy, muy solidario.
Fuentes ist ein ausgesprochen solidarisches Dorf, das vorneweg. Die Frau, die ihr ganzes Leben in dem Ort verbracht hat, der in Südspanien einmal berühmt war für seinen Wasserreichtum, daher auch der Name Fuentes Quellen, Anna hat sich an ihren improvisierten Schreibtisch gesetzt. Die Kommune hat ihrer freiwilligen Organisation erst vor kurzem das mittelalterliche Gebäude überlassen, deshalb das Chaos, die gestapelten Stühle, die blauen Plastiktüten, aus denen Kleidung hervorlugt.
Fuentes es un pueblo muy, muy, muy solidario. Muy. Aquí la gente se vuelca.
Fuentes ist ein sehr, sehr solidarisches Dorf. Wenn jemand Hilfe braucht, sind wir füreinander da. Wir sind ja gerade dabei, unseren Spendenkeller für Kleidung einzurichten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Kleidung die Leute schon vorbeigebracht haben. Dabei haben wir offiziell noch gar nicht geöffnet. Es ist phänomenal. Mit Religion oder Politik hat es nichts zu tun. Wir sind einfach so offen, warmherzig, auch Fremden gegenüber. Wir helfen, egal ob du von hier bist oder von außerhalb.
Nicht nur die Spendenbereitschaft ist groß, sondern auch der Bedarf. Die Frau am Telefon, sie will wissen, wann der Spendenkeller denn aufmache. Woher sie Annas Handynummer hat, Anna hebt die Hände, keine Ahnung. Aber so ist das halt im Pueblo, im Dorf. Über fünf Ecken kennt jeder jeden. Die Rentnerin dreht sich zur Seite, um den Tischventilator anzumachen. Es ist heiß in Fuentes, zu heiß.
Sí, sí, se siente mucho, muchísimo calor.
Ja, das spürst du wirklich. Es ist extrem heiß und regnet nicht. Die Dürre ist schlimm, der Wassermangel. Den ganzen Frühling hat es nicht geregnet. Kein einziger Tropfen. Gar nichts. Alles ist vertrocknet. Wir werden uns wohl darauf einstellen müssen, dass die Wasserversorgung eingeschränkt wird.
Meint Anna nur, um hinzuzufügen, in ihrer Kindheit sei das noch anders gewesen. Dass nächste Woche ihr Spendenkeller öffnet, hat nicht nur mit ihrem großen Herzen zu tun, sondern auch mit der Weltpolitik, dem russischen Überfall auf die Ukraine, dass zwischenzeitlich 26 ukrainische Geflüchtete in Fuentes Unterschlupf fanden, alleinstehende Mütter mit Kindern. Anna und Co. sich um sie kümmerten. Bis auf eine Ukrainerin mit ihren zwei Kindern sind die anderen weitergezogen. nach Sevilla, Córdoba, dahin, wo es mehr Möglichkeiten gibt, mehr Jobs.
Als das mit der Ukraine-Hilfe zu Ende war, dachten wir uns, und jetzt? Wir fühlten uns alle ein bisschen leer. All die Stunden, die wir mit unserer freiwilligen Arbeit verbracht hatten, das war plötzlich vorbei. Aber dann meinte jemand aus unserer Gruppe, na, Moment mal, da sind ja noch so viele Spenden übrig geblieben, Betten, Matratzen, Kleidung, Schuhe, Babywiegen. Was tun wir damit? Also machen wir einfach weiter.
Ohne Mari läuft im Rathaus von Fuentes gar nichts. Mari sitzt im Vorzimmer des Bürgermeisters und sieht aus, als käme sie frisch vom Fotoshooting für ein Hochglanzmagazin. Interviewanfragen, Termine bei Behörden, die Vergabe kleiner gelber Zettelchen, die sich bei näherem Hinsehen als Essensmarken entpuppen. Das alles geht über Maris Tisch, seit ihr Boss im Rathaus das Sagen hat. Francisco Martinez Galán ist bestens gelaunt. Kein Wunder. Sein linksökologisches Parteienbündnis Con Andalucía hat bei der Kommunalwahl im Mai in Fuentes die absolute Mehrheit geholt. Ergo kann der Mit-40er da weitermachen, wo er 2015 angefangen hat, progressiverweise.
Progressiv sein heißt, eine Vision von einer Gesellschaft zu haben, die ganzheitlich, offen und inklusiv ist. Progressiv sein heißt auch, dass die öffentliche Hand Vorrang hat vor den Interessen der Privat- und Großunternehmen. Wir erleben in Spanien immer häufiger, dass die Privatwirtschaft soziale Leistungen übernimmt und beispielsweise im Gesundheitsbereich investiert. Das tun die natürlich, um Gewinn zu erwirtschaften. Wir in Fuentes machen da nicht mit. Wir garantieren unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass die Kommune diese Aufgaben übernimmt. Um es auf den Punkt zu bringen, progressiv sein bedeutet für die Gemeinschaft da zu sein und ihr die besten Dienstleistungen zu bieten.
Fuentes tickt anders. Überall in Andalusien und ganz Spanien hat die Linke bei der Kommunalwahl verloren. Allen voran Podemos, an Vox die Ultrarechten, die PP die konservativen Wahlsieger. Und in Fuentes hat die PP mickrige 6,21% geholt. Warum ist das so? Erklärungsversuche.
Ich denke, Fuentes ist immer schon solidarisch gewesen. Das liegt in unseren Genen. Du darfst nicht vergessen, Fuentes war immer ein Dorf der Auswanderer. Wir mussten immer weggehen, besonders die Generationen vor uns, um Arbeit zu finden, nach Barcelona, Deutschland, Frankreich. Das war in meiner Familie auch so. Das hat sich ausgewirkt auf unseren Charakter. Wenn jemand Fremdes zu dir kommt, öffnest du ihm die Türen. Du weißt selbst, wie es ist, fremd zu sein. Wir sind solidarisch zu unseren Nachbarn, aber auch zu Neuankommenden. Das war bei den Ukrainern auch so.
Die Ukrainer, davon wird gleich noch mehr die Rede sein. Vorher aber die Frage, wie weit das mit der Solidarität gehen sollte. Francisco verzieht das Gesicht. Die Geschichte. 6 Jahre ist es her, da stellte der Bürgermeister seinen Bruder Juan als Berater für Städtebaufragen ein. Juan sei nun mal der beste Bewerber gewesen, wiegelt der Linke ab, zumal er längst einen anderen Job habe. Schnee von gestern. Statt über irgendwelche Amigo-Geschichten referiert der Bürgermeister viel lieber darüber, wie das war, als sie zu Beginn des russischen Angriffskriegs Fuentes in Ukraine umbenannten, die Calle Carrera, die Hauptstraße, in Calle Kiew, solidarischerweise. Dass sie sich in Spanien den Ruf erarbeitet haben als Öko-Vorzeigedorf. Francisco zeigt hinter seinen Schreibtisch das große Glitzerfoto. Das ist Gema Solar, das Solarturmkraftwerk vor den Toren der Stadt. Seit mehr als 10 Jahren versorgen der Turm und 3000 Spiegel knapp 28.000 Haushalte mit Ökostrom. Der Betreiber würde gerne einen zweiten Turm bauen, doch der Bürgermeister ist da skeptisch.
Solche Anlagen können ab einer gewissen Größe Widerstand in der Bevölkerung hervorrufen. Wenn sie die Landschaft verschandeln, wir müssen da vorsichtig sein. Einerseits ist Gema Solar nach wie vor sehr wichtig für unsere Kommune, wegen der Jobs und der Steuereinnahmen. Das sind jährlich 1,5 Millionen Euro. Andererseits müssen wir aufpassen, aufpassen, dass die Anlage das Landschaftsbild nicht zu stark verändert. Mir ist lieber, wenn wir in Zukunft mehrere kleine Solaranlagen bauen, statt einer Riesenanlage. Unsere Kommune plant ja gerade zwei kleinere Solarfelder für den Eigenbedarf. Es ist manchmal nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber wir müssen uns dem stellen.
Die Kommunikation in Gema Solar. Bisweilen verläuft sie noch per Funkgerät. Werksleiter Raúl Mendoza lacht im Kontrollzentrum. Er kennt das schon, dass sich Besucher darüber wundern. Bis er ihnen erklärt, dass es in einigen Ecken auf dem 210 Hektar großen Solarpark schlicht keinen Internetempfang gibt. Trotz Funklöchern ist Gema Solar ein technologischer Meilenstein. Als es 2011 ans Netz ging, war es weltweit das erste Thermosolarkraftwerk, das auf kommerziellem Niveau einen Turm zur Energiegewinnung nutzte und Salz, um Energie zu speichern.
Die
Thermosolarenergie ist weiterhin wichtig. Sie hat einen großen Vorteil gegenüber Solarpanelen und Windkraft. Sie kann Energie speichern, in Batterien und Speicheranlagen. Doch wir sollten uns auch nichts vormachen. Thermosolaranlagen sind teuer. Sie werden nie mit Photovoltaikanlagen mithalten können, was den Preis pro Kilowattstunde angeht. Die zwei Technologien ergänzen sich eher.
Ein-, zweimal am Tag zielt Raúl seine Runden über das Gelände. Checkt, ob alles auch vernünftig funktioniert. Schaut er im Pförtnerhäuschen vorbei, wo einen nicht nur ein Support Ukraine-Sticker erwartet, sondern auch Pancho, der verspielte Werkshund. Heute aber bleibt die Promenadenmischung träge in ihrer Hütte liegen. Zu heiß. Zu heiß ist es auch im funkelnden Turm, auch wenn er permanent berieselt wird. Zwar fährt ein Aufzug hoch bis auf 97 Meter Höhe, doch den Rest bis zur Turmspitze müsste man Treppe steigen bei 55 Grad. Danke, aber danke nein. Also lieber zurück in Raúls Büro. Gegenüber von seinem Schreibtisch hängen noch Zeitungsartikel von der Inbetriebnahme 2011. Der Mann im blauen Poloshirt steht auf, da das Zeitungsfoto. In der Mitte, das ist Juan Carlos und hinter dem Ex-König er selbst. Und der Typ mit dem weißen Turban, der Scheich von Abu Dhabi. Dem Scheichtum gehörte 40% der Anlage. Der Scheich ist längst über alle Berge, die Anlage vor 2 Jahren an Qualitas Energy verkauft worden, ein Investmentfonds aus Madrid, Raúl geblieben. Er mag seinen Job, dass sie jährlich durch ihren grünen Strom rund 30.000 Tonnen CO2 einsparen.
Meine Jobs haben immer schon etwas mit Umweltschutz zu tun gehabt, mit erneuerbaren Energien. Bevor ich bei Gema Solar angefangen habe, habe ich in Barcelona für ein Papierrecyclingunternehmen gearbeitet. Umweltschutz ist mir wichtig. Wir haben nur einen Planeten. Deshalb müssen wir ihn schützen. Es gibt keinen Plan B. Also ich habe mich immer schon der grünen Bewegung sehr verbunden gefühlt.
Alles prima also, alles öko. Nicht ganz, denn es gibt Kritik an Gema Solar. An den Unmengen Wasser, die die Anlage zur Berieselung braucht, den lange Zeit undurchsichtigen Besitzverhältnissen, dass auch der neue Eigentümer kein lokales Unternehmen ist, sondern im weit entfernten Madrid sitzt und den Gewinn einsackt. Raúl verzieht das Gesicht, er kennt die Kritik und hat wenig Lust dazu, etwas zu sagen. Nur so viel, Qualitas Energy sei ein nachhaltiges Unternehmen. Der Sonnenkönig von Fuentes schaut auf seine Armbanduhr. Es wird Zeit. Morgen muss er früh raus, um 6 Uhr in Sevilla, den Flieger nehmen nach Barcelona. Er wird dort an einer Konferenz zur Cybersicherheit teilnehmen, aus gutem Grund.
Hier in Gema Solar laufen 3 Millionen Signale ein, alle 10 Sekunden. Für solch einen Datenberg brauchst du Big Data. Deshalb haben wir eine Software-Anwendung entwickelt, die diese Daten erhebt und verwaltet. Wir arbeiten mit Algorithmen. Unsere Anlage gilt als strategisch bedeutsam. Wir müssen sie schützen vor Cyberangriffen. Wie wichtig Cybersicherheit ist, hat uns ja der Ukraine-Krieg gelehrt. Aber das war uns auch vorher schon wichtig.
Seguridad siempre ha sido importante para nosotros.
zurück in die Altstadt von Fuentes und damit zu einem Mann, dem man wohl nicht zu nahe trete, wenn man ihn einen eingefleischten Linken nennen würde. José Manuel Fernández Osuna, kurz Manuel, kennt niemanden, der bei der Kommunalwahl die Rechten gewählt hat. Wirklich niemanden. Seine Eltern, die Brüder, Freundinnen und Freunde. Nein, da hätte keiner PP gewählt, meint der Kulturreferent auf dem Marktplatz. Von den Rechtspopulisten ganz zu schweigen.
Hier auf dem Land haben die Leute immer schon links gewählt. In Andalusien ist die Linke auf dem Land stärker als in den Großstädten und Sevilla, der Landeshauptstadt. Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Fuentes ist dafür ein gutes Beispiel. Bis weit in die Franco-Diktatur hinein waren die Leute hier mehr oder weniger von einem Großgrundbesitzer abhängig, dem Grafen von Monclova. Das mag zwar lange her sein, doch die Erinnerung daran, an die Franco-Zeit, die Ausbeutung, das ist immer noch da. Deshalb sind die Leute hier eher links, eher sozial eingestellt.
Es ist kurz nach 11, Manuel auf dem Weg ins Barockmuseum. Am Wochenende findet wieder das traditionelle Barockfest statt, das erste Mal seit Corona. Der Kulturreferent will noch Details mit der Museumsleiterin besprechen. Kann gut sein, dass sie ihm wieder eines ihrer mittelalterlichen Kostüme ausleiht. Schließlich kann er auf dem Festival ja nicht in seiner Alltagskleidung auftauchen. Manuel grinst, er mag das, sich zu verkleiden. Seine Eltern weniger. Seine betagte Mutter, erzählt er im Schatten einer Platane, sage immer, sie habe keine Lust, sich irgendwelche Fetzen anzuziehen. Das habe sie lange genug in jungen Jahren machen müssen, als Tagelöhnerin in der Landwirtschaft.
Sie war wie eine Sklavin ihres Chefs. Meine Mutter und mein Vater haben wenig verdient und viel gearbeitet, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Sie gingen morgens aufs Feld, um Weizen oder Sonnenblumen zu ernten und kamen spätabends nach Hause. Anfangs lebten sie in einem Haus, dessen Dach aus Palmblättern bestand. Die Erinnerung daran ist in meinem Elternhaus sehr lebendig. Wir erinnern uns daran, wie sehr die kleinen Leute in der Franco-Zeit ausgebeutet wurden und nur wenige profitierten.
Konstatiert der Mann, der als erster aus seiner Familie studieren konnte. Am Museumseingang bleibt er stehen. Die Vitrine rechts, die will er dem Besuch noch zeigen. Darin zu sehen sind bunte Masken, Karnevalsmasken aus der Franco-Zeit.
Fuentes war eine der wenigen Gemeinden in Spanien, die während der Franco-Diktatur weiter Karneval gefeiert hat. Das war eigentlich unerwünscht. Deshalb auch diese Masken. Die Leute haben sie im Karneval getragen, damit man sie nicht erkennt. Meine Eltern haben das auch gemacht. Sie haben sich kostümiert, eine Maske aufgesetzt und ihre Stimmen verstellt. Die obere Gesellschaft von Fuentes ist während des Karnevals immer auf ihre Landgüter geflüchtet, damit sie bloß nicht dem maskierten Pöbel über den Weg laufen. Es herrschte beim Karneval ein bisschen mehr Freiheit.
Die Wege in Fuentes, sie sind kurz. Vom Barockmuseum bis zur Stadtbücherei sind es keine 5 Minuten. Dann ist man da, im Reich von Tula Lucena Calderón.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Schwarz gefärbtes Haar, schwarzer Kajal, schwarze Jeans. Tula ist ein Kind der 80er und sich treu geblieben. Nächstes Jahr feiert die Mit-50erin 30-jähriges Jubiläum als Leiterin der Stadtbücherei. Die Kinder- und Jugendabteilung links, die Erwachsenenbücher rechts. Das ist gleich geblieben. Ansonsten aber hat sich einiges geändert. Die Zeitungen und Zeitschriften zum Ausleihen sind weg, dafür Computer da. Und hinten in der Ecke Tulas ganzer Stolz.
Diese Ecke dient dem historischen Gedenken von Fuentes. Wir haben hier Bücher, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitschriften. Alles aus der Zeit des Bürgerkriegs in den 30er Jahren. Und da drüben, die Schautafel, darauf findest du die Namen von Menschen aus Fuentes, die während des Bürgerkriegs ums Leben gekommen sind. Du siehst ja selbst, wie lang die Liste ist. Die Franco-Zeit hatte in Fuentes schlimme Auswirkungen.
Auch an Tula die Frage, wie tickt Fuentes? Warum wählen hier alle links? Die Büchernärrin zuckt mit den Schultern. Politik sei nicht unbedingt ihre Kernkompetenz, meint sie ironisch. Nur so viel. An Francisco, dem alten und neuen Bürgermeister, habe sie wenig auszusetzen.
Mit Francisco komme ich super aus, immer schon. Nein, nein, das ist wirklich so. Ich meine das ernst. Ich kenne ihn ja schon, seit er als kleiner Junge zu mir in die Bücherei gekommen ist. Er war oft da. Ich kann nur sagen, auf persönlicher Ebene ein wunderbarer Typ. Und als Bürgermeister hat er meine Bücherei immer unterstützt.
Zurück nach Sevilla, ihre Geburtsstadt, will Tula nicht. Sie schaut entgeistert. Was für eine Vorstellung. Der ganze Stress, die verstopften Straßen, steigende Mieten, das ist nichts für sie. Ein-, zweimal im Monat fährt sie in die andalusische Landeshauptstadt, ihre jüngste Tochter besuchen, eine Psychologin.
Mir tut es schon ein bisschen weh, dass meine Töchter nicht in meiner Nähe sind. Klar, Sevilla liegt um die Ecke. Die Kleine kommt oft am Wochenende zu uns, aber die Ältere. Es ist schon traurig, dass sie so weit weg lebt in Bristol in Großbritannien. Doch dann sage ich mir, besser so, als wenn sie gefrustet bei uns herumsitzen würde. Vielleicht kehrt sie ja irgendwann nach Spanien zurück. Nach Fuentes sicher nicht. Es gibt für sie als Juristin hier keine vernünftige Arbeit. Aber bislang sieht es nicht so aus, als ob sie nach Spanien zurück will.
Im Herbst wollen Tula und ihr Mann die Ältere in Bristol besuchen. Bis dahin wird die Frau mit der tiefen Raucherstimme das tun, was sie immer tut. Ein kleines Schwätzchen mit ihrer Stammkundschaft halten und den Ancianos, den Alten, zeigen, wie man diesen Computer bedient, solidarischerweise.
Vor der spanischen Parlamentswahl am 23. Juli, wir stellten Ihnen ein linkes Revoluzzerdorf in Andalusien vor. Wenn Sie neugierig sind auf noch mehr Hintergrund und Reportage von der Weltzeit, abonnieren Sie gerne diesen, unseren Podcast. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum August.